Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meiner Serie Erweiterter Überblick für Power BI Desktop. Mein Name ist Bernd. Ja, und in dieser Folge möchte ich über einige weitere Themen von Power BI reden, wie zum Beispiel einen kurzen Einblick in paginierte Berichte und dann vor allem die Möglichkeit mit Advanced Analytics Analysemöglichkeiten für Power BI vorstellen, die eben nur diese Software sie zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel Outliers identifizieren, also so Peaks quasi rausholen, Analyze Feature, Gruppierungen, Clustering und so weiter. Dann auch etwas zum Thema Workspaces. Workspaces sind ja ein Power BI Web Service, wo man eben so mit Workspace Roles und auch Apps arbeiten kann, um eben die Reports an Kollegen zu verteilen in einer wirklich fachgerecht aufbereiteten Form. Und dann das Arbeiten mit Datasets. Datasets sind natürlich ganz wichtig, auch im Webservice mit Parametern auch arbeiten, mit Refresh-Settings, wenn man die Daten aktualisieren möchte, also am Webservice. Und der letzte Punkt wären dann RLS oder Row-Level Security. Das ist die Möglichkeit, auch Sicherheit im Power BI Desktop einzurichten, und zwar sowohl am Power BI Desktop Client als auch im Webservice im Zusammenspiel. Okay, also das erste Thema in dieser Folge wäre paginierte Berichte, Paginated Reports. Ihr habt ja mit Power BI, mit dem Desktop-Client, so gut wie keine Möglichkeit, das Ganze in ein druckfreundliches Format zu bringen, wenn ihr es ausdrucken wollt. Die einzige Möglichkeit wäre, das Ganze auf PDF zu exportieren und dann die PDFs in Adobe Acrobat auszudrucken. Weil es ist, ist immer ein besserer Workaround. Am Webservice, powerbi.com, habt ihr schon mehr Möglichkeiten, dann könnt ihr das Ganze in Excel exportieren, PowerPoint, PDF und dann ausdrucken. Aber wenn man es, wie es schön heißt, pixelgenau ausdrucken möchte, gibt es dann die paginierten Berichte. Die paginierten Berichte werden nicht am Power BI Desktop Client erstellt und auch nicht am Webservice an sich erstellt, sondern werden im Report Builder erstellt. Der Power BI Report Builder ist ähnlich aufgebaut wie der Berichtsersteller für SQL Server. Und es geht eben darum, dass man die Daten fachgerecht und pixelgenau ausdrucken kann, mit Kopfzeilen, mit Fußzeilen, in der Mitte mit den Datensequenzen. Da sind zum Beispiel Tabellen drinnen, Charts. Man startet mal, indem man die Data Source konfiguriert, also die Datenquelle nimmt. Es wird nämlich kein Dataset in den Power BI Report Builder hineingeladen, sondern direkt mal an der Quelle dann gezogen. Und man sagt mal Add Data Source, das ist Source, das ist also die Datensource hinzufügen, zum Beispiel einen SQL Server. Wichtig ist, dass man nur eine Datenquelle hinzufügen kann. Also man könnte jetzt zum Beispiel für einen Bericht die Excel-Source nehmen, für einen Chart und für eine andere Tabelle zum Beispiel SQL-Server. Man kann nicht das Ganze connecten zu einem Datenmodell, wie man es vom Power BI Desktop kennt. Also das ist etwas eingeschränkt. Der Power BI Report Builder ist auch gewöhnungsbedürftig von der Oberfläche, für Leute, die noch nicht mehr gearbeitet haben, ist etwas so ähnlich aufgebaut wie früher im Access. Ja. Aber wenn man es druckfreundlich braucht, pixelgenau ist es schon hilfreich. Man tut also die Daten hinzufügen. Das schaut dann bei SQL zum Beispiel aus, dass man eben den Datenbanknamen, den Servername nimmt, die Connection testet. Danach wird ein Dataset aufgebaut, aber eben auf die Quelle bezogen. Und es zieht diese Query, diese Abfrage gegen die Data Source. Es gibt kein Power Query oder ähnliches, also gegen die Quelle. Und dann wird einfach hier ein Name eingegeben und dann kann man eben hier die Query in die Textbox eingeben. Das ist relativ aufwendig, wenn man mit From, Group By, Order By, also mit SQL Language arbeitet, um das Ganze als Abfrage reinzuholen. Und dann wird der Bericht erstellt, man sagt also Insert Table, man tut die Tabelle rein und hat dann so Templates, wo man dann die Felder von den Datasets, was man früher gegen die Quelle reingeholt hat, gegen die Datenquelle einfach reinziehen, um dann diese Felder werden dann auf diese Berichtscanvas reingezogen. Das ist ein Report-Canvas, also quasi kein Power BI Desktop-Client, sondern wirklich Report-Builder. Dann klickt man auf Run, auf Ausführen und man sieht dann quasi Kopfzeile, Fußzeile und so einen druckfreundlichen Bericht. Ja. Also es sieht dann aus wie so früh im Access, die Berichtseiten. Ja. Und dann kann man auch noch mit Parametern arbeiten. Parameter geben auf die Möglichkeit, zum Beispiel Startdatum, Enddatum einzugeben, wird genau definiert über Rechtsklick. Das ist dann in weiterer Folge dann noch vielleicht in einem eigenen Video, in einem eigenen Podcast noch ein Thema, aber im Prinzip Parameter geben die Möglichkeit, so Start- und Endpunkte noch zu definieren mit so verfügbaren Werten. Und dann hat man Charts und Tabellen, um eben auf diesen Canvas mit Tabellen zu arbeiten, mit Charts, um eben da ja, druckfreundliche Seiten aufzubauen. Man kann dann eher in die Werte und in die Category Groups, in die Service Groups, wie man es von Diagrammen eben kennt, eben die ganzen Felder reinholen, die man vordefiniert hat. Es ist ähnlich aufgebaut wie SSRS Reports vom SQL Server Reporting Services. Da gibt es durchaus Parallelen und dann kann man das Ganze publishen eben für den Webservice. Es wird also vom Report-Builder dann quasi auf dem Webservice, Power BI Webservice, gepublished. Wenn man das erstellt, dann kann man sich noch so Fragen stellen, was ist der Zweck, wer verwendet diesen Bericht, wie kann ich also Leuten helfen, dass sie einen besseren Job haben, wenn sie das lesen wollen, ist der Bericht überhaupt gut lesbar, können die Leute wirklich dann die richtigen Messages daraus lesen, wenn sie sehen, habe ich eben den Visuals, die da irgendwie störend sind, also da kann man schon mit einigen Kleinigkeiten schon einiges bewirken, zum Beispiel richtig Kopfzeilen, Fußzeilen definieren. Also es hat ein bisschen was von Access, wo man dann das Ganze dann so ein Formular quasi dann aufbaut. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in die Kommentare rein, aber das wäre mal so ein kurzer Überblick, was man mit dem Power BI Report Builder eben machen kann, um druckfreundliche Berichte zu erstellen. Also es wird zuerst die Data Source connected, dann werden diese Daten in ein Dataset hinaus extrahiert quasi und in einer Tabelle, in einem Chart dann einfach befüllt. Ja. Und dann kann man das Ganze noch eben noch formatieren, um das eben möglichst ja, visuell ansehnlich zu machen. So, jetzt geht es um ein ganz spannendes Thema bei Power BI, die Advanced Analytics, also die Möglichkeit der Analyse der Daten auf verschiedene Art und Weise. Da fließen verschiedene Visuals rein, verschiedene Artificial Intelligence Komponenten, verschiedene Features. Also das ist ein ganzes Toolset an Möglichkeiten, um die Daten zu analysieren. Im Endeffekt kann man ja das so beschreiben, dass die technischen Aspekte Analytics quasi verwendet werden, um dann was vorwegzusehen. Ja. Also es geht jetzt nicht nur darum, den aktuellen Stand der Daten zu analysieren, was eigentlich extrem wichtig ist, sondern es geht auch darum, so What-If-Fragen zu stellen, so was, wenn das und das passiert. Es geht aber genauso um Sentiment Analysis, man kann nicht nur Zahlen analysieren, natürlich ein Zahlenmaterial wird sehr häufig natürlich mit solchen Tools analysiert, wie das Grouping, das Binding, dazu kommen wir dann gleich. Man kann auch Texte analysieren mittlerweile bei Kommentaren und damit so eine Art Analyse der Stimmung quasi rauszupicken für den Bericht. Also da kann man wirklich schon, das ist also eine Mischung aus Visuals und aus künstlichen Intelligenz-Tools, um das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken, um eben die Analytics zu verwenden, um die Antworten zu bekommen für korrekte Entscheidungen im Business, um eben aber auch, es geht auch darum, dass die manuelle Arbeit quasi, das reduziert wird, sondern auch abgenommen wird. Ja. Bis jetzt war das meistens immer so ein Task für Engineers, also Ingenieure haben das übernommen. Jetzt kann man das aber schon als Report Builder, aber auch als Anwender quasi dann verwenden. Es gibt zum Beispiel ein Highlight, was wir uns auch gleich anhören werden, ist die Möglichkeit mit Q&A dem Bericht Fragen zu stellen, sowohl im Desktop-Client als auch im Webservice, um dann eben Antworten zu bekommen aufs Dataset. Dann kann der User sich das selbstständig machen, braucht nicht jetzt den Entwickler des Berichts. Also da, bei diesen ganzen Themen geht es um statistischen Sachen, es geht um die Möglichkeit, Anomalien rauszufinden, so Outliers, Zeitserien zu analysieren, Analyse-Feature gibt es, es gibt die Möglichkeit, eigene Visuals runterzulassen, App Store, um dann zum Beispiel mit einem Slicer Zeitanalysen zu machen, auch animiert. Quick Insights ist ein Feature, was es am Webservice gibt. Man kann auch, wie gesagt, Daten gruppieren, Daten, so Binding von numerischen Daten und auch Cluster analysieren. Und der erste Punkt, immer statistische Auswertungen kann man runterbrechen, ist also die Möglichkeit, wie man die Verteilung der Daten etwas besser sehen kann und dann auch so Trends rauspicken kann und auch eventuelle Anomalien, also Outliers. Eine Möglichkeit, da statistisch zu arbeiten, wäre natürlich die Funktionen, also die Möglichkeit hier, wenn man zum Beispiel ein Visual hat mit einem Wert, also zum Beispiel ein ganz normales Säulenchart, dann kann man einen ganz normalen Rechtsklick machen auf den Wertebereich und zum Beispiel von Sum, was normalerweise die Aggregation ist, auf Durchschnitt stellen oder auf Count. Das wäre also eine ganz simple Möglichkeit, zum Beispiel von der Summe auf zum Beispiel die Durchschnitts-Quantity per Product zum Beispiel umzustellen. Ja, also das ist relativ easy mit einem Rechtsklick. Natürlich könnte man das Ganze auch mit einem Measure lösen, also indem man einfach DAX nutzt, um zum Beispiel einen Durchschnittsmeasure zu erstellen und das dann einfach in die Visuals reinzuziehen. In die Richtung gehen auch so Themen Histogramme und so Bell Curves. Also das macht man entweder mit einem Säulenchart oder mit einem Flächenchart. Das kann man also dann ja bewusst nutzen, um dann eben auch mit sogenannten Binding ja so Wertebereiche zu gruppieren. Also wenn man zum Beispiel Mengen hat, so Bestellmengen, kann man so rechtsklicken und kann dann so Gruppen machen, so Binding, so in Kategorien, zum Beispiel in 5, ein Bind Count, so in 5er Abständen, ja. Und dann siehst du quasi im Diagramm dann die Verteilungen 5 bis 10, 15 bis 20 und so weiter in so Gruppen. Ja. Und dadurch kann man natürlich dann hier mit diesen Buckets kann man dann sozusagen die Wertebereiche besser rausziehen und dann besser jetzt dann auch auseinanderhalten, die Verteilung der Werte auf der X-Achse, so ein Säulenchart zum Beispiel. Und das ist dieses Binding dazu später noch mehr in Erläuterung. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich Top N. Also man könnte jetzt natürlich hier also Top 10 sich rausfiltern oder die Flop 10, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre das Q&A, das ist also eine Frage- und Antwort-Visual, was man dann einfach verwendet. Das ist ein Visual in der Visual-List, in der Visualisierungsliste, die man dann einfach verwendet, um Fragen zu stellen und dann zum Beispiel sagt, was sind meine Top 10 Produkte, wenn es um Verkäufe geht. Ja? Und man bekommt dann das alles in Englisch dann natürlich dann die Antwort. Die andere Möglichkeit wäre, dass man den Top-N-Filtertyp nimmt. Man kann ja verschiedene Arten filtern in diesem Filterbereich rechts. Und unter anderem gibt es auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich brauche zum Beispiel die Top 10 Anzahlen, ja, was die Verkaufszahlen betrifft. Ja. Und dann bekommt man eben, wenn man das dann verwendet, dann im Diagramm dann oder in einer Tabelle, meistens Diagramm, dann so schön aufgelistete Top 10 Produkte. Also, das sind relativ einfache Möglichkeiten hier, aber dennoch wichtige Möglichkeiten, statistische Auswertungen vorzunehmen und darzustellen. Man könnte natürlich auch wieder DAX wie immer verwenden mit einem Measure, zum Beispiel Top 10 Products, und das dann einfach ins Diagramm reinziehen, um dann hier zum Beispiel hier das zu vergleichen mit den totalen Verkäufen. Ja. Zum Beispiel in so einem gestapelten Säulenchart. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, statistische Funktionen zu verwenden. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch so Anomalien rauszufinden, also Daten, die sich quasi etwas abheben von anderen Datenpunkten, um da natürlich hier zu sehen, aha, da gibt es Ausreißer in den Verkaufszahlen oder in den Kosten und das kann natürlich eine große Auswirkung haben auf die Entscheidungen im Business. Also zum Beispiel beim Warehouse, ja, wenn es dann darum geht, Produktkategorien auszuwerten und gibt es jetzt zum Beispiel irgendwelche Anomalien über den Durchschnitt, ja, in die Richtung. Ja. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Normalerweise verwendet man so als Visual dafür normalerweise das Scatterchart, das ist also so ein Streudiagramm, mit dem kann man mit der X- und Y-Achse zwei Wertefelder vergleichen und damit kann man auch sehr große Wertemengen vergleichen. Ja. Und da kann man dann natürlich relativ einfach, wenn man das dann so verwendet, dieses Scatterchart, dieses Streudiagramm als Visual mit den beiden Achsen hier, so Anomalien wirklich schnell sehen, dass es da wirklich Ausreißer gibt, sieht man dann grafisch, um das Ganze dann Korrekturmaßnahmen vorzunehmen, zum Beispiel eben für Bestellungen, Verkaufszahlen und so weiter. Natürlich können wir auch hier wieder mit einem Measure arbeiten, um Outliers zu definieren, meistens eben mit der Calculate-Funktion, mit der Filter-Funktion, Values. Das Ganze dann wird dann reingezogen ins Diagramm und dann sieht man auch wieder dieses Streudiagramm oder Scatterchart und kann dann hier wieder die Anomalien ganz gut erkennen. Dann gibt es noch ein interessantes Tool, so Time Series, also das ist so die Möglichkeit, muss man sich vorstellen, wenn man zum Beispiel hat, ja, zum Beispiel über das ganze Jahr so Verkaufszahlen, ja, für pro Monat und noch verschiedene Kategorien, ja, in so verschiedenen Liniencharts, die dargestellt werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, im App Store noch weitere Visuals runterzuladen, um die Out-of-the-Box-Visuals noch zu erweitern. Ja. Manche Firmen sehen es ja streng und erlauben das nicht so oder reduzieren das Ganze, dass man Custom-Visuals runterladen kann, wenn es erlaubt ist, aber kann man zum Beispiel so einen Play-Axis, heißt das ist ein dynamischer Slicer, muss man sich vorstellen, lädt man runter. Man hat dann zum Beispiel das Line-Chart, zum Beispiel Verkaufszahlen pro Monat, man zieht dann dieses Visual auf die Leinwand zieht dann zum Beispiel die Quartale rein, ja, als Feld. Und wenn man dann auf Play drückt, dann sind die connected miteinander und man sieht dann richtig, wenn man auf Play drückt, dann wie sich die Zahlen über die vier Quartale entwickeln. Also wirklich animiert. Also das Chart bewegt sich dann, man kann dann quasi animiert das Chart erläutern. Das ist ein typisches Beispiel, was man mit diesen Custom Visuals quasi da wirklich mit relativ wenig Aufwand erreichen kann, um zum Beispiel über die Quartale die Entwicklung zu sehen. Es gibt dann auch noch eine ganz relativ simple Geschichte, wenn man zum Beispiel einen Säulenchart hat, dann gibt es das Analyse-Feature. Du machst hier einfach einen Rechtsklick auf so einen Säulenchart und wenn die Daten das unterstützen, dann kann man zum Beispiel sagen, explain the increase. Ja? Also wo gibt's die, warum gibt es diesen Anstieg oder diese Absenkung in den Zahlen und bekommt dann quasi eine Auswertung. Das ist eine so eine Art Maske, die dann reinkommt. Ja? Das wird dann also im Hintergrund durchgescannt. Ja? Zum Beispiel beim Customer Service Team mit Tickets, ja, wenn man das ein bisschen weiter auswerten möchte. Ja? Und dann bekommt man eben ja die Verteilung oder warum es einen Anstieg gibt und bekommt dann ein Resultat angezeigt, direkt am Bildschirm, kann das dann einfach auch mit rechts oben mit dem Icon, kann man das dann einfach in die Canvas da reinziehen, und man dann ein Visual erstellt. Das ist also so eine Visualisierungsgeschichte, wo man dann ein Visual drauf erstellen kann. Aber natürlich, wie gesagt, wenn man Advanced Analytics betreiben möchte, um eben Entscheidungen besser darstellen zu können und auch zu begründen, dann gibt es eben diese Custom Visual, wie schon erwähnt, ja, die kann man dann reinziehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn es die IT erlaubt, wie gesagt, in der Firma. Es gibt so Charts, so Variance Charts, um so Varianzen darzustellen. Ja, richtig faszinierend. Das sieht man dann einfach auf den Canvas, befüllt das Ganze mit den Feldern und mit den Werten und sieht dann richtig so vergleichsmäßig, ja, zum Beispiel die Gross Sales und die Net Sales bei Country. Ja, das ist also so ein Vergleich. Ja. Ist mit relativ wenig Aufwand dann realisierbar, indem man das dann einfach als Visual verwendet. Dann gibt es ein Tool, was es nur jetzt am Power BI Web Service gibt, also exklusiv, nicht im Desktop Client, das ist der Quick Insights. Wenn man jetzt einen Web Service, einen App Space hat, dazu gleich dann im nächsten Kapitel, dann kann man auf das Dataset klicken und bekommt dann hier bei den drei Punkten unter anderem die Quick Insights. Quick Insights ist ein Artificial Intelligence Tool, wie so oft im Power BI, und das sucht dann nach Trends im Dataset, ja. Das kann ein paar Sekunden dauern und wenn es dann welche Insights gibt, das ist nicht immer der Fall, also da werden zum Beispiel auch Anomalien dargestellt, Trends, Ausreißer am Webservice, ja, dann bekommst du direkt am Webservice dann eine Page, ja, mit so Resultaten, es können bis zu 32 sogenannte Insights-Cards sein und das ist übrigens auch eine ganz klasse Geschichte, wenn man jetzt eine gute Möglichkeit, Dashboards aufzubauen, wenn man noch nicht genau weiß, womit man die Dashboards eigentlich dann errichten möchte. Die kann man dann für Dashboards verwenden, diese Resultate. Ja. Und ja, da bekommt man richtig interessante Visualisierungen am Webservice, bekommt das angezeigt, kann das dann quasi dann auch gleich als Karte zum Report in der Dashboard anpinnen, ja, so zum Dashboard. Oder man kann sogar das im Fokusmodus öffnen, dann sieht man das noch genauer und kann dann sogar auch noch filtern, das Ganze mit dem Filterbereich, man kann es anpinnen und man kann noch weitere Insights bekommen, das heißt, es ist dann noch weiter in die Daten reindrillen. Ja. Also das ist auf jeden Fall mal, würde ich mal versuchen, die Daten im Dataset auf Quick Insights zu klicken im Power BI Web Service. Und dann hätte man noch das Grouping und Binding, also das heißt jetzt, dass man, Grouping heißt, dass man jetzt zum Beispiel Kategorien hat, ja, keine Ahnung, Produktkategorien, und kann das dann so in so Gruppen aufbauen und Binding wird dasselbe spielen mit numerischen Werten, mit Datumswerten, um so Gruppierungen vorzunehmen, um Vergleiche auch darzustellen. Und das ist natürlich ganz interessant, man kann das dann also, die kann sich die Daten genauso dann quasi herrichten, wie man es dargestellt haben möchte mit dem Ganzen. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt Verkaufszahlen hat, nach Cities zum Beispiel, ja, dann könnte man zum Beispiel die Top 3 da Säulen in Chart zusammen markieren, rechtsklicken, die Daten gruppieren, ja, und dann unterscheidet er quasi mit der Legende, auch mit verschiedenen Farben, dann ab sofort anhand dieser beiden Gruppen zwischen diesen drei Städten zum Beispiel, die halt zum Beispiel über 500.000 Verkäufe haben und die anderen, die haben eine andere Farbe, die darunter liegen. Ja. Das heißt, da wird unterschieden zwischen der Gruppierung, die man macht, ja, und dem, den Adder. Sagen, wo das eben nicht der Fall ist, um da noch bessere Vergleiche zu haben, zum Beispiel mit Verkaufszahlen. Ja. Und Binding ist quasi die Möglichkeit, das Ganze zu machen, dann mit, ja, zum Beispiel mit so Mengenfeldern, ja, Quantity zum Beispiel, ja, dann kann man das also dazu einen Beintype und dann einen Size definieren, eine Größe, um dann hier so Abstufungen am Chart zu bekommen, um eben zum Beispiel so Gruppen das Ganze aufzusplitten, um das dann auch ja, besser unterscheiden zu können, die Daten analysieren zu können. Und ein Thema wäre doch das Clustern. Clustern ist eine Möglichkeit, wenn Sie jetzt zum Beispiel so ja, in einem Scatter-Chart, in so einem Streudiagramm, kann es sein, dass es Daten gibt, die sich ein wenig abheben, ja, vom Rest der Daten, ja, so ein wirklich so ein Trend, ja, auch so Ausreißer, ja. Und dann wird mit diesen Clustern, wird das Ganze quasi im Gegensatz zu Gruppen, wird das in verschiedene, ja, so Ausreißergruppen dann eingeteilt, um mit dem Clustering quasi hier zu unterscheiden, die Daten, die eher, ja, im Trend liegen, ja, Datenpunkte und dann andere Datenpunkte, die dann eben eher so Ausreißer sind. Und dafür ist dieses Streudiagramm, das Scatter-Chart wirklich perfekt, um diese Cluster darzustellen. Das macht man auch mit Rechtsklick, ja, und kann sich das dann einfach hier weiter konfigurieren, ja, zum Überblick auch des Clustering, ja. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die wichtig sind. Wie gesagt, Q&A wurde schon erwähnt. Q&A ist die Möglichkeit, eben so Fragen zu stellen, sowohl als Report Builder als auch als Consumer, wie es so schön heißt, sowohl am Desktop-Client und vor allem am Webservice. Und das hat natürlich den Vorteil, dass dann die User, wenn sie das verwenden, dann Fragen stellen können, eigenständig, ja, und du als Entwickler, als Ansprechpartner für die User nicht immer dann diese Fragen beantworten musst. Das heißt, dadurch wird auch die Hemmschwelle reduziert für die User am Webservice, wenn sie da selber Fragen stellen können. Zum Beispiel kann man eben so Fragen stellen, show me the top 10 total sales by country. Ja, und es ist also auf Englisch, es gibt drei Möglichkeiten. Man kann mit einem Button das reinholen, mit einem Doppelklick auf die Canvas, wenn das freigeschalten ist, oder mit einem Visual Q&A. Ganz selten habe ich schon erlebt, dass es nicht freigeschalten ist, weil die IT das zu riskant ist, weil es eine künstliche Intelligenz mit Webanbindung ist. Aber normalerweise ist es freigeschalten. Und dann kann man eben diese Frage stellen und bekommt dann die Antwort. Es gibt auch so Vorlagen, Boxen, so Templates, wo man draufklicken kann. Und beide kann man dann quasi als Visual dann quasi auch gleich auf dem Bildschirm holen. Ja. Also es ist ein sehr guter Ansatz, um da erste Fragen beantwortet zu kommen. Und man kann auch als Entwickler so ein Setup vornehmen. Also wenn es zum Beispiel, ist ja alles englischsprachig, die Leute schreiben mit dem Sales by Country und eigentlich ist es Sales by Region, ja, und Sales by Country wird nicht erkannt, ja. Und du dann das Feedback bekommst, dann kannst du quasi so dieses Q&A so teachen. Ja? Da kannst du so quasi das Ganze noch so erweitern um die neuen Synonyme. Ja? Und du kannst dann sagen, okay, Country ist eigentlich Region gemeint. Und wenn man das dann so abspeichert und das erkannt wird, ja, dann können die User ab sofort wirklich auf Country eingeben und bekommen dennoch das richtige Visual angezeigt. Ja? Also das ist toll, man kann es in der Standard-Visual dann eben auch gleich umwandeln und hat dadurch natürlich auch richtig gute Möglichkeiten, Fragen beantwortet zu bekommen. Es gibt sogar die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel Kommentare hat, ja, zum Beispiel bei Ticketdaten oder so ein Helpdesk, ja, dann kann man, das macht man im Power Query interessanterweise, das sind so also Feature, um so Insights, Function Browser heißt das Ganze, in den Optionen einzuschalten, wenn es nicht eingeschaltet ist. Und da kann man dann ja auch so Texte analysieren, ja, also wenn es da Fragen gibt in die Kommentare, da kann man so Sentiment Analysis machen, Key Phrase Extraction, um nicht nur numerische Daten zu analysieren, sondern wirklich auch Textphrasen, was natürlich auch ein interessanter Aspekt ist. Und dann möchte ich noch kurz ein Visual vorstellen, das ist Key Influencer Visual. Da kann man eine spezielle Metrik genauer analysieren. Das heißt zum Beispiel, da gibt es dann so Faktoren, die so im Ranking sind für diese Key-Metrik, warum es so ist. Und kann mit diesem Key Influencer Visual, das zieht man dann auf die Leinwand dann hier genau dann noch weiter analysieren, diese Metrik, warum eben es diesen Anstieg gegeben hat, zum Beispiel, ja, beim Produktnamen zum Beispiel. Ja. Das ist also so, what influences, ja, ist so in die Richtung, ja, ist da der Hintergrund. Also das sind alles faszinierende Themen, die man da versuchen kann. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, ist der Analyze Tree oder der Analysebaum. Das ist, da kann man so runterdrillen und raufdrillen ein Measure. Ja. Man hat zum Beispiel Total Sales, ja, und hat dann zum Beispiel Land, Region, City, ja, und Kunden und kann dann mit so einem Plus von links nach rechts wieder so aufgesplittet das Measure in alle Unterkomponenten. Da kann man dann wirklich, zum Beispiel jetzt hat USA, Kanada, Mexiko, kann man die kanadischen Zahlen ansagen, geht drauf auf USA, geht drüber auf die US-Cities und kann dann weiter aufbröseln, diese Metrik, ja, in verschiedenen Phasen runterdrillen und raufdrillen. Und da gibt es eben diese AI-Splits, ja, das ist die Möglichkeit, Highest und Low, High Value, Low Value ebenenweise sich anzuzeigen, so in so einem Analysebaum von links nach rechts. Ja, fantastisch, um so Entwicklungen darzustellen. Ja. Also man sieht schon, es gibt verschiedene Visuals, es gibt verschiedene künstliche Intelligenz-Tools und Web-Services, um eben die Möglichkeit zu geben, die Daten mit so erweiterten Analysemöglichkeiten da zu analysieren. Wenn es dazu Fragen gibt, bitte einfach in die Kommentare, wenn es zu speziellen Tool vielleicht eine Frage gibt, in die Kommentare schreiben und ich werde dann dementsprechend im Podcast oder im Video der Tutorial Academy darauf antworten. Okay, jetzt hat man sich also um das Laden der Daten, ums Transformieren gekümmert, um das Aufbauen der Visuals, um DAX-Meshers, Datenanalyse wurde vorgenommen. Aber die Journey ist noch nicht zu Ende. Jetzt geht es auch darum, dass man diese Reports oder auch Dashboards zusammen mit Kollegen bearbeitet oder auch innerhalb der Organisation zusammenarbeitet. Und dafür gibt es eben die Workspaces, Arbeitsbereiche. Prinzipiell gibt es so, es gibt ja prinzipiell diesen Webservice, ja, wo man eben als Firma Lizenzen zu zahlen hat an Microsoft. Da gibt es den Pro-Service, da gibt es den Premium-Service. Und dieser Webservice gibt uns dann die Möglichkeit, eben auch die Reports zu teilen, ja, in verschiedenen Formen. Anfangs war es eher so Teilen von Reports, klassisch, wie man im OneDrive zum Beispiel eine Datei teilt. Aber mittlerweile natürlich gibt es eben abgesehen von Dashboards die Möglichkeit, mit eigenen Workspaces Apps zu erstellen, um das möglichst consumerfreundlich eher für größere Menge an Teilnehmern auch zu verteilen. Und dafür gibt es die Workspaces. Mein Arbeitsbereich ist der erste Arbeitsbereich, der nur einen selbst gehört, wo man eben nicht jetzt unbedingt, wo man auch keine Apps erstellen kann, sondern wo man eigentlich die Reports hochlädt für sich selbst, wo man daran noch arbeiten möchte. Prinzipiell ist es ja so, kurz gesagt, man startet einen Power BI Desktop Client, man erstellt den Report, ladet ihn dann hoch auf diesen Webspace und kann dann am Webspace als Besitzer das weiterarbeiten. Das Dataset wird hochgeladen, man kann da zum Beispiel auch dann auf den Seiten auf Bearbeiten klicken und weitere Visuals erstellen, man kann filtern, also im Prinzip genauso, wie man es am Desktop-Client machen kann. Vielleicht ganz wichtig, was man nicht machen kann, ist, man kann hier nicht Power Query aufrufen im Sinne von Transformationen. Es gibt zwar jetzt das sogenannte Data Flows, das war eine andere Geschichte, und was auf keinen Fall geht, ist, dass man das Datenmodell irgendwo noch anpasst, also die Beziehungen, und auch man kann keine DAX-Meshers am Webspace erstellen, am Webservice, also ganz wichtig. Diese Sachen macht man immer am Desktop-Client, und wenn man das erledigt hat, dann kümmert man sich um Webservice und kann dort weitermachen quasi. Ja, wenn man einen Webservice erstellt, einen Visual zum Beispiel von der Seite, wird es nicht zurückgespielt auf den Report. Wenn am Report Daten geändert werden und dann aktualisierbar sind, dann werden sie über ein sogenanntes Gateway das schauen, also die Daten an sich werden am Gateway, am Webservice natürlich dann aktualisiert. Ja, und der Webspace hat dann folgende Vorteile. Man kann also hier die Zusammenarbeit fokussieren mit Dashboards, mit Reports, auch für mehrere Teams. Man kann eben das Ganze auch teilen und man hat auch Security natürlich. Also Sicherheit wird auch zugewiesen zu diesen Datasets. Datasets sind einfach die Daten im Hintergrund, die Berichte und die Dashboards. Jetzt Workspace kann man also eigene erstellen. Ja? Man geht also auf Erstellen einen neuen Arbeitsbereich. Abgesehen von meinem Arbeitsbereich gibt man einen Namen, eine Beschreibung eventuell und könnte dann auch noch sich selbst eintragen in die Kontaktliste. Normalerweise sind in der Kontaktliste so Workspace-Admins. Aber im Prinzip geht es darum, dass man einen Arbeitsbereich einmal erstellt einmal mit Namen und Beschreibung. Der ist noch am Anfang leer, ja, und den nutzt man dann eben, um Reports und Dashboards zu stellen und dann eben auch in weiterer Folge diese Sachen zu teilen. Ja. Und dazu braucht man eben eine Pro Service am Webservice, um das machen zu können. Und dann ist wichtig, wenn das erstellt wurde, dann gibt es so Rollen für die Arbeitsbereiche. Und da gibt es prinzipiell ja vier Abstufungen. Administratoren haben nicht voll Zugriff auf diesen Arbeitsbereich. Ja? Das geht ja darum, dass man dann das einteilt, das Ganze von den Zugriff, von den Berechtigungen. Die können jetzt natürlich Leute, also User hinzufügen oder wieder entfernen. Sie können auch natürlich Apps erstellen, sie können sie updaten und auch teilen, sie können aber auch natürlich Berichte und anderen Content in diesem Arbeitsbereich auch löschen, nicht nur erstellen, und sie können natürlich auch interagieren mit den Berichten und sie können auch einrichten die Aktualisierung. Dann gibt es die Mitglieder sind so eine Art Power-Users, die können also fast schon alles gleich machen wie die Administratoren, sie können aber keine User entfernen, ja, aber sie können zum Beispiel Users schon hinzufügen, als Mitglieder. Sie können nicht diesen Arbeitsbereich löschen, das können die Administratoren und Sie können auch nicht die Metadaten über den Workspace updaten. Das können die Administratoren natürlich. Dann gibt es so Mitarbeiter-Contributor, die können keine User irgendwie hinzufügen oder entfernen. Sie können nicht irgendwas publishen oder updaten. Sie können allerdings schon Mitarbeiter, Sie können Reports und Content auch erstellen und updaten und veröffentlichen und auch Datenrefreshes, also Aktualisierungen einstellen. Und dann gibt es die Viewer, die sind quasi im Nur-Gucken, nicht-Anfassen-Modus. Ja? Die können einen Report oder Dashboard im Workspace sehen. Ja? Also der Workspace ist einmal wichtig, dass man da den Access einstellt, wer kann wie drauf zugreifen auf diesen Arbeitsbereich. Das ist quasi, wenn man so möchte, das Active Directory von Power BI Web Service. Ja? Und da kann man dann mit E-Mail-Adressen arbeiten, mit Security Groups, mit Office 365 Groups. Das ist eben diese neue Workspace, dieser neue Arbeitsbereich. Es hat noch diesen alten Experience gegeben. Jetzt arbeitet man natürlich jetzt hier mit den neuen Arbeitsbereichen, um die so einzurichten. Und dann, wenn man das alles aufgebaut hat, also man hat diesen Arbeitsbereich erstellt mit den Berechtigungen, wer wie welche Rolle hat, dann kann man eine sogenannte App erstellen. Eine App ist nichts anderes als ein Board, was eben aus Reports besteht, aus Dashboards, Dataset, Dataflows, aus all diesen Objekten, mit dem Sinn, dass man, mit dem Hintergedanken, dass man da hier eher für mehr Leute so ein Read-Only, prinzipiell ein Read-Only nur gucken, App eben zur Verfügung stellt von Dateninformationen. Das heißt, die können dann einfach sich das anschauen, sie können auch klicken und interagieren und sich das Ganze gegenseitig filtern, aber es ist halt eher Read-Only. Man braucht dafür, um das Ganze zu machen, braucht man Power BI Pro Lizenz, um das Ganze zu veröffentlichen. Und wenn man eben das eben auch konsumieren möchte und die App sieht, braucht man auch eine Pro Lizenz. Ja. Oder man muss über die Premium Capacity sozusagen reinkommen. So, wenn man diesen App jetzt zu dem App Workspace erstellt, hat es sowas, man hat so Berichte, man hat Dashboards, die hat man im App Workspace schon hochgeladen im Arbeitsbereich. Und dann sieht man so den Überblick über die ganzen Daten. Man könnte auch neue Daten rein und mit GetData von links unten, also zum Beispiel bestehende Reports vom Desktop, einmal hochladen das Ganze. Und dann, wenn man die Übersicht hat über die Berichte, die Reports, dann kann man hier auf diesem Workspace sagen, rechts gibt es einen Rangierregler, also dass man die in die App einschließt und erstellt dann die App mit einem Namen, einer Beschriftung, um was es bei der App geht. Man kann auch so ein App-Logo erstellen und eine Farbe. Und dann gibt es so eine Navigation, ja, wo man dann so aufbauen kann, wie die Leute, die App dann sehen, die Reihenfolge sehen sollen. Ja. Das ist ähnlich wie im SharePoint, wenn man so diese Liste hat, im SharePoint links. So ein Bereich sozusagen der Navigation. Da kann man übrigens auch dann YouTube-Videos reinschmeißen, PowerPoint, Deckslides, URLs. Also das ist dann schon, um das Ganze noch anzupassen. Dann ganz wichtig, in Abgesehen von Setup und dieser Navigation, die Berechtigungen. Wer kann da jetzt auf diese App zugreifen? Ja, es gibt also die Berechtigung für den App Workspace, das ist also für die Leute, die da aktiv mitmachen, mitarbeiten, Kollegen, ja, also Admin, Member und so weiter, also die Leute, die das aktiv gestalten. Und dann gibt es die Berechtigung für die Apps, also für die User, die das konsumieren sollen. Ja. Also nicht, dass jeder da gleich auf den Workspace kommt, sondern nur auf diese App. Ja. Und man hatte festgelegt, was da in die App eingeschlossen wird und kann dann eben sagen, okay, Sie können es sich nur anschauen. Man könnte mit Permissions, mit E-Mail-Adressen läuft das wieder, für die App, oder man sagt aber auch, dass sie auch eine Bild-Permission bekommen, das würde heißen, dass sie auch was erstellen können. Also sie können zum Beispiel hier eigene Reuse machen, eigene Reports erstellen, oder du kannst ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie denn die Daten für sich quasi Dataset nehmen können und eine Kopie des Berichts in einen anderen Bereich nehmen können, haben sie also mehr Möglichkeiten, und du kannst ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie teilen die App, ja, weiterleiten sozusagen, teilen. Wenn du das beides aber nicht erlaubst, dieses Bild und dieses Teilen, dann können sie nur anschauen. Ja. Und dann bekommen sie einen Link oder sie können einfach dann in die App in ihren Arbeitsbereich schauen, wenn sie den Pro-Service haben und können dann quasi auf die App mit ihren Berechtigungen eben so zugreifen. Ja. Das ist also so eine Massenverteilungsgeschichte. Man braucht zuerst den Arbeitsbereich, dann die Berechtigung im Arbeitsbereich im Workspace und dann die App mit den eigenen Berechtigungen, wer darauf wie zugreifen kann. Ja. Und dann wird eben die Workspace, wenn es geändert hat, ja, dann kann diese Workspace zum Beispiel Bericht, ja, etwas Neues, ja, oder Dashboard, dann kann man es auch jederzeit updaten. Ja. Natürlich wird es nicht immer im gleichen Status bleiben, man kann es auch updaten, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, und jetzt gibt es natürlich noch für die diese App dann diese Bereiche verwalten, diese Arbeitsbereiche, gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit, das noch zu analysieren, zu konfigurieren. Ja. Also man kann es auch den Workspace an sich, wenn da natürlich schon sehr viel oben ist, ja, verschiedene Berichte sind drauf, Apps erstellt, man kann übrigens pro Arbeitsbereich immer nur eine App erstellen, wichtig, eine einzige pro Arbeitsbereich. Und jetzt kann man natürlich auch hier die Usage Metric, das heißt, man kann so Metrics anschauen, Daten, wie die User auf die Berichte ansprechen, wie sie, wie oft sie draufklicken. Da kann man ein Userverhalten als App-Besitzer oder als Workgroup-Admin quasi sehen. Also zum Beispiel sieht man dann per Day, pro Tag die Viewers oder wer nur einmalig raufgeht, ja. Wer das teilt, dann die Views, also wie oft die angesehen werden. Das ist so ähnlich, wenn man die YouTube Analytics nimmt, zum Beispiel das YouTube Studio. Ja, dann bei den Usern auch. Also da hat man wirklich mit diesen Users Metrics, kriegt man so Metrics über die Beliebtheit der Berichte quasi und wie oft sie angeklickt werden. Kann dementsprechend natürlich darauf dann reagieren natürlich auch. Ja. Und dann gibt es noch die Report, also Berichtsperformance, ja. Report Performance, also zum Beispiel, wie lange es dauert, um die Berichte zu öffnen, ja, solche Metrics, die sieht man dann auch als Chart, ja, also täglich oder eine Wochen-Performance-Chart, also ziemlich spannend, was da auch noch im Hintergrund analysiert werden kann. Und dann gibt es noch einen interessanten Aspekt, den ich kurz anreißen möchte noch, es gibt so eine Deployment-Pipeline, das bedeutet, man kann so, so einen Lifecycle aufbauen, das heißt, Berichte werden ja dann aufgebaut und mit verschiedenen Kollegen gemeinsam aufgebaut im Arbeitsbereich. Und da kann man dann so einen Lifecycle, ein Development Lifecycle aufbauen mit Workspace, wo man so hat drei Phasen. Also Entwicklung, Development, dann das Testing von diesen Berichten und dann eben das Ausrollen in die Produktion. Ja. Und um das kurz zu sagen, das ist eine Pipeline, die man aufbaut im Webservice, ja, eine Deployment Pipeline, wo man dann einen Workspace, einen Arbeitsbereich zuordnet, dieser Pipeline, ja, und dann wird dann genau definiert im Development, ja, den Workspace und die anderen werden dann auch zugewiesen fürs Testen und für die Produktion und man kann dann quasi in diesem Development die Workspaces publizieren, man kann das Ganze ein bisschen vergleichen, was da drinnen ist, dann kann man in die Testing-Phase gehen, da sieht man dann, zum Beispiel könnte man dann hier in der Testphase ist man noch nicht quasi im Rollout. Und ist ja, wie gesagt, man kann zum Beispiel andere Quellen noch testen mit einer Rule, kann man da ergänzen, das ist relativ neu das Ganze, also eine Bedingung noch dazugeben. Und dann geht man es in Production State Stage, also und rollt es dann aus für die Leute, ja, und kann dann das Ganze dann nochmal durchchecken und vergleichen auch mit anderen und dann rausrollen. Also kurz gesagt, so diese Pipeline ist eine relativ neue Möglichkeit, ja, diese ganzen Phasen, ja, der Entwicklung, des Testen und des Ausrollens zu einem neuen Level zu heben, ja, am Webservice. Also es wird, man sieht, wie das immer mehr kommt und immer mehr natürlich dann auch die Leute brauchen, die Consumer. Und dann gibt es noch, ja, dann gibt es quasi ich nenne es mal Data Lineage, eine Abstammung der Daten, das ist ganz spannend, ja. Das siehst du dann quasi, wenn du im Webservice auf dieses draufklickst, dann kriegst du Ansicht, auf diese Lineage, diese Abstammung, siehst du quasi, ist ähnlich wie im Analyze Tree Visual, siehst du so verschiedene, den Fluss der Daten quasi und da kannst du dann auf so Karten klicken und dann gewisse Analysemethoden noch laufen lassen. Du siehst zum Beispiel die Datenquellen, du siehst die Datasets, die Dataflows im Hintergrund, du siehst die Berichte selber auch und die Dashboards, die da aufgebaut sind und kannst dann quasi so von links nach rechts sich quasi so durchhangeln, so Artefakten nennt man das. Man sieht die Beziehungen und es hat eben auch den Sinn, wenn man jetzt zusammenarbeitet, ja, dann sieht man auch nicht immer, welche Daten müssen noch refreshed werden, was gibt es da noch, veraltete Datasets oder so, ja, und mit dieser View, mit dieser eigenen Ansicht, ja, kann man sich so durchklicken durch die Datenquellen, dann durch die Datasets, die da hochgeladen wurden, kann dann schauen, ob sie refreshed wurden, ob sie connected sind auch, kann sie auch manuell refreshen, man sieht auch, wann sie refreshed wurden, also auch aktualisiert wurden. Also das ist also so eine Möglichkeit, so bei gerade wenn man dann schon viele Berichte und Dashboards hat, das Ganze in geordnete Bahnen zu lenken, ja, dass es da nicht irgendwelche, ich sage jetzt einmal, Dateileichen gibt, die aktualisiert gehören. Ja. Und das geht dann noch weiter, dass man dann die Tabellen sieht, die im Dataset drin sind, die sind hochgeladen. Dann kann man sogar ein Window, ein Fenster öffnen mit den Impact Analysis. Also man sieht dann quasi auch die Views wieder, also wieder so ein bisschen Analyse-Tool auch dabei bei dieser Geschichte. Und am Ende, da haben wir noch die Reports und die Dashboards, die man noch sieht, welche Berichte, wann sie jetzt abgedatet wurden und ob sie in der App drinnen sind. Ja. Und all diese Sachen sind quasi so Stages, die man dann sehen kann, um den Datenfluss zu analysieren. Der letzte Punkt ist dann natürlich noch die Möglichkeit der Sicherheit. Ja. Wir werden dann auch in einem eigenen Thema dann auch das RLS-Thema ansprechen. Aber jetzt schon, es gibt die Möglichkeit, so ja, Vertraulichkeitslevels zuzuordnen über MIP, Microsoft Information Protection, im Power BI Service und Desktop Client. Das bedeutet, dass da eigene Rollen erstellt und es muss im Tenant freigeschalten sein, so Sicherheitszuweisungen, ja, so Levels, ja, die man sieht. Und das ist ganz spannend. Ja, wichtig ist, dass diese Vertraulichkeitsbezeichnungen werden dann zugewiesen quasi, ja, über den Webservice, über die Settings. Ja. Man sieht es dann, diesen Level, zum Beispiel Confidential. Und diese Rollen, die davor erstellt wurden, sind so eigene Geschichte. Ja. Wenn da Fragen gibt, bitte in die Kommentare reinschreiben. Die werden dann zugewiesen, sie verschiedenen Berichten, muss aber da ganz klar sagen, im Dienst wirken sich diese Vertraulichkeitsbezeichnungen nicht auf den Zugriff aus, ja, was man glaubt. Ja. Also das ist dann eher nur eine Bezeichnung, dass man sieht, okay, Achtung, vertrauliche Daten. Im Desktop-Client wirken sie sich auf zum Beispiel Verschlüsselungseinstellungen. Ja. Aber es gibt ja dann noch die andere Möglichkeit der Role-Level-Security, was wir ja noch hören werden, um die Sicherheit einzurichten. Aber kurz gesagt, man kann auch mit diesen Sensitivity-Levels arbeiten, um da eine gewisse Klassifizierung seiner Daten zu bekommen, um da eben ja auch ein bisschen den Wildwuchs zu bekämpfen, wenn man dann schon mehr Reports und Dashboards im Arbeitsbereich hat. So, jetzt kümmern wir uns um die Datasets noch. Datasets sind ja die hochgeladenen Daten, die im Power BI Web Service dann zur Verfügung stehen. Und jeder, der eben Access-Zugang hat zu dem Dataset, kann damit arbeiten. Die Datasets sind im Workspace, im Arbeitsbereich hochgeladen, in einer zentralen Location sozusagen, um eben die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu fördern. Und ja, da werden natürlich dann im Laufe der Zeit dann sehr viele Datasets draufkommen. Man kann dann also quasi hier aber dann das Ganze managen, optimieren. Man könnte zum Beispiel ein Dataset verwenden, das dann auf der Basis mehrere Power BI-Berichte dann erstellt werden, direkt am Webservice. Aber im Prinzip geht es ja auch darum, dass man eben das Ganze managt und optimiert, den Zugriff zu den Daten, den Überblick über die Datasets. Und da geht es jetzt um folgende Szenarien oder um folgende Gedanken. Da geht es darum, auch dynamische Reports kann man da erstellen mit Parametern. Man kann What-If-Parameter, also Was-Wenn-Parameter erstellen. Sorry, man kann mit dem Gateway arbeiten natürlich. Das Gateway ist wichtig, um die Brücke darzustellen zwischen On-Premises, also zwischen Datenquellen zum Beispiel irgendwie am Netzlaufwerk, lokal und eben dem Power BI Web Service. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man definiert, wie die Daten aktualisiert werden. Man kann sie manuell aktualisieren, so anpushen das Ganze im Web Service, oder man kann eine automatische Aktualisierung einrichten und auch eine inkrementelle Aktualisierung. Das startet interessanterweise im Power BI Desktop Client und wird dann am Service hochgeladen, um eben nur die letzten Änderungen zu aktualisieren und damit eine dynamischere und effizientere Aktualisierung der Daten zu erhalten. Und dann kann man natürlich noch die Datasets ja auch so promoten und managen und klassifizieren. Die Parameter sind ein relativ komplexes Thema. Das bedeutet, dass man dynamische Berichte machen kann auf Basis von zum Beispiel IDs. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine SQL Datenbank gibt, die reingeladen wird, dann könnte man mit Hilfe eines Parameters individuelle Werte definieren, die dann herangezogen werden, um für verschiedene User verschiedene Berichte zur Verfügung zu stellen. Das Ganze ist ein relativ komplexes Thema. Wenn es dazu Fragen gibt oder Anregungen gibt, dass man das eher ein bisschen genauer spezifizieren per Video oder per Podcast, dann bitte in die Kommentare reinschreiben. Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass man zuerst einmal die SQL-Query schreibt, wenn man das reinlädt in den Query, also die Felder definiert, wie man es vom SQL-Query ja kennt, also mit From, Where und Select natürlich. Und dass man dann im Query direkt einen Parameter stellt, wo man zum Beispiel einen Value, einen Wert hat. Und diese Query, dieser Parameter wird dann abgespeichert und in die Ursprungs-Query, in die Quelle hinein geschrieben. Und das ist relativ aufwendig und würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber damit kann man dann quasi dann dafür sorgen, dass man einen variablen Parameter hat, wo man dann einzelne Parameter, zum Beispiel Salesperson, die dann austauschen kann und dadurch dann verschiedene IDs für verschiedene Berichte verwenden kann. Ja, aber wie gesagt, sprengt es den Rahmen etwas, aber wenn es Fragen gibt, gerne dazu mehr. Und es gibt auch die Möglichkeit, das dann auch mit mehreren Werten zu machen. Also eine ganze Reihe von Values können dann herangezogen werden in die Parameter, um eben das Ganze zu verwenden, um mit mehreren Parametern verschiedene Berichte je nach ID aufrufen zu können. Das ist relativ aufwendig, muss man mit Custom Functions arbeiten und die ganze dann muss man dann einpflegen. Aber die Möglichkeit besteht, das Ganze hier so einzurichten. Was dann schon etwas zugänglich ist, ist der What-If-Parameter. Damit kann man, muss man sich vorstellen, Szenarien aufbauen und zwar direkt im Power BI Desktop Client, nicht im Power QA. Das ist eine sehr wertvolle Ergänzung zu den Datenmodellen, weil man da natürlich so What-If-Szenarien aufbauen kann. Ja. Also zum Beispiel erhöhte Verkäufe, den Effekt ansehen oder wenn man jetzt den Rabatt erhöht, wie das dann aufs Endergebnis. Oder zum Beispiel, dass man gewisse Umsatzziele hat und sieht, wie viel muss man dann verkaufen, um diese Ziele zu erreichen. Ja. Da arbeitet man nämlich mit einem Schieberegler, mit einem Slicer und kann das dann dynamisch ändern und sieht das dann direkt im Chart. Dazu geht man im Power BI Desktop auf neue Parameter, in Modellierung, Karte, definiert einen Value, also das ist dann meistens ein kleinerer Value, zum Beispiel von 1 bis 1,5 und mit einem Steigerung, Increment. Und dieser Parameter, der definiert wird, wird mit einem Slicer dann auf die Seite gelegt. Da kommt dann so ein Schieberegler rein, wo man dann vom Minimum bis zum Maximumwert dann so um den erhöhten Wert erhöhen kann. Das sieht man dann auch zum Beispiel, weil es wird dann nämlich auch automatisch ein Measure erstellt bei diesem Szenario mit der DAX-Funktion Selected Value und kann sich da eine Karte reinziehen, um dieses aktuelle Measure, den Wert zu sehen im Schieberegler. Das ist aber nur ein Kontroll-Visual sozusagen, um das Ganze abzuchecken. Und dann wird dieser Parameter verwendet. Der hat ja dann einen Namen, um zum Beispiel mit Hilfe eines Measures das Ganze aufzuaddieren. Also zum Beispiel den Prozentsatz so im Netto-Brutto-Methode im Measure also multiplizieren. Ja, wird einfach ein Measure stellt, wo das Ganze zur Grundgröße aufgerechnet wird. Und dann wird dieses Measure in das Chart hineingelegt, ja, in das Visual. Und dann siehst du, wenn du dann den Schieberegler nach rechts schiebst, wie sich die Zahlen erhöhen. Du könntest das zum Beispiel dann auch in einen solchen Chart so anbieten, dass du beide Daten reinziehst, also den aktuellen Wert und den Wert, der sich erhöht, und kannst dann vergleichen. Ja. Zusätzlich kannst du dann sogar eine Threshold-Line, also eine Ziellinie reinschmeißen, damit du siehst, wie weit du raufgehen musst, prozentmäßig in allen Monaten zum Beispiel für diverse Verkaufszahlen, um eben diesen Zielwert zu erreichen. Ja. Also das ist also ein Szenario, was dir hilft, Goal-Values zu visualisieren. Sehr spannend. Jetzt geht es darum, wenn das Dataset natürlich jetzt am Arbeitsbereich drauf liegt, im Workspace, dann ist es ja so, dass man immer auf die aktuellen Daten zurückgreifen möchte, weil die User wollen ja dann immer mit den aktuellen Daten arbeiten. Sie wollen natürlich jetzt nicht mit alten, veralteten Daten arbeiten. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, jederzeit dieses Dataset am Power BI Web Service manuell zu aktualisieren, indem man einfach hier auf das Dataset geht und dann auf den Button klickt, dass man eben das Ganze manuell aktualisiert. Das ist am Dataset direkt sichtbar. Oder es gibt eben die Möglichkeit, ein Schedule Refresh quasi, also ein automatisches Aktualisierungsintervall einzurichten. Dazu muss man sagen, dass das Gateway erst einmal richtig konfiguriert sein muss. Das ist ein Gateway, was normalerweise im Zusammenspiel mit der lokalen IT eingerichtet wird, mit den Admins. Gateway ist nichts anderes als die Brücke quasi zwischen dem Cloud, also Power BI Service, und den On-Premise Data Sources. Dazu später noch ganz kurz was. Wenn das eingerichtet ist, dann geht man also hier auf Schedule Refresh direkt am Dataset bei den Einstellungen und dann stellst du quasi die Frequenz ein, wie oft das Dataset aktualisiert werden soll. Zum Beispiel täglich 3-mal. Ja. Das hängt jetzt davon ab, welchen Service du als Firma hast. Du kannst normalerweise 8 Zeiten pro Tag einrichten. Oder wenn du Power BI Premium Dienst hast, dann 48 Zeitslots jeden Tag, ja, wenn es wirklich ganz aktuell werden soll. Kurze Anmerkung, das ist nicht immer 1:1. Das heißt, es kann sein, dass es bis zu einer Stunde auseinander geht. Das hängt ja vom Webserver ab, ob er dann auf die benötigten Ressourcen zugreifen kann. In Echtzeit, aber im Prinzip ist es so, innerhalb von 15 Minuten wird das dann aktualisiert. Und man kann dann quasi so dieses Schedule einrichten und dann, wie gesagt, das Ganze auch jederzeit manuell aktualisieren, wenn man eben diesen On-Demand-Refresh macht, also dass man das schnell braucht, ja, und nicht auf die nächste automatische Aktualisierung wartet. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, die History zu sehen, also den Verlauf quasi der Auffrischungen, der Synchronisierungen. Wenn es Probleme gibt, dann bekommt man so ein Icon angezeigt am Dataset, dann klickt man dann drauf und man sieht dann, worum es geht. Und das ist ein Warning-Icon quasi, was da hilft. Wenn viermal hintereinander die Aktualisierung fehlgeschlagen hat, dann wird das wichtig, damit dieses Schedule, also dieses automatische Auffrischungsintervall deaktiviert und man muss sich darum kümmern, eben den jeweiligen Fehler zu debuggen. Und dann gibt es noch was ganz Interessantes. Ja. Es gibt nämlich die Möglichkeit, muss ich vorstellen, wenn man jetzt also hat sehr große Datasets, die sehr, sehr häufig, also sehr umfangreich sind, die oft sich ändern, dann gibt es die Möglichkeit, so inkrementelle Aktualisierung einzurichten, also nur die Änderungen. Das hat den Vorteil zu aktualisieren. Das hat den Vorteil, dass sie schneller sind, die Aktualisierungen, sie sind verfügbarer und natürlich auch werden weniger Ressourcen dafür verwendet. Um das Ganze einzurichten, startest du einen Power BI Desktop Client, interessanterweise, definierst Filterparameter mit einem Range Start und Range End Parameter Werten. Diese Parameter werden dann als Field zugeordnet an die jeweilige Datumspalte. Also das ist also quasi ein Parameter, das man erstellt, man mit einem Datetime Type und mit einem Start- und Enddatum, wird zugeordnet auf die jeweilige Datumspalte über den Filter, mit einem benutzerdefinierten Filter. Weil dann hat man natürlich eine Variable, die sich natürlich dynamisch ändern kann. Wenn man das eingerichtet hat, ja, dann gibt es einen Rechtsklick auf die jeweilige Tabelle, wo man das eben einrichten möchte, wählt eben aus Incremental Refresh, also die inkrementale Aktualisierung, und da wird dann eingerichtet, welcher Table und stellt auf On. On kann man nur da einschalten, wenn man diese beiden Parameter, wie gesagt, definiert hat. Und dann sagt man, okay, ich brauche zum Beispiel jetzt von den letzten 5 Jahren die letzten 10 Tage aktualisiert. Ja? Und über diese beiden Parameter wird das Variable dann quasi inkrementell aktualisiert. Ja? Also er kann dann bis zum aktuellen Datum, immer aufs aktuelle Datum bezogen, die letzten 10 Tage aktualisieren. Also wenn es jetzt zum Beispiel 5.000 Änderungen gibt am Tag, werden das dann 50.000 Änderungen. Und das hat nämlich viel mehr Sinn, als wenn man das ständig, das ganze Dataset aktualisiert. Und das ist natürlich wesentlich effizienter. Und dann wird das Ganze mit diesen Settings auf dem Webservice gepublished. Also wichtig, man startet für dieses inkrementelle Refresh im Power BI Desktop Client. Datasets an sich, wenn dann einige Datasets Arbeitsbereich drauf geladen wurden, dann kann schon sein, wenn dann die User da mit dem arbeiten, dass sie etwas den Überblick verlieren. Ja? Also geht es darum, dass eine richtige Datenkultur aufzubauen für die Datasets. Da gibt es 2 Möglichkeiten, was du machen kannst als Besitzer, muss man dazu sagen. Als Workspace, wenn du da Zugriff hast, du kannst es promoten, du kannst es so quasi das Ganze hochpushen. Das geht aber nur, wenn man Admin-User ist oder wenn man dann Besitzer des Datasets ist. Das macht man in den sogenannten Endorsement-Settings des Datasets und dann bekommt dann mit so Promoter, bekommt dann das Dataset so eine Badge, also ein Abzeichen quasi, wo den User sehen, okay, das ist jetzt quasi hervorgehoben und die User können da damit arbeiten. Also da geht es darum, eben bei sehr vielen Datasets für die User da eine gewisse Ordnung und Überblick reinzubringen. Oder man geht noch einen Step weiter, tut es zertifizieren, das ist auch bei den Endorsement-Settings vom Dataset zertifizieren, ist eben die Möglichkeit, hier das Ganze so einzurichten, dass es dann die Zustimmung des Admins benötigt, um auf das Dataset zugreifen zu können. Das heißt, mit diesen beiden Methoden im Endorsement, Promoten und Zertifizieren, sorgt man dafür als Owner des Datasets oder als Admin, dass man eben für die Mehrzahl der User, die darauf zugreifen wollen, eine gewisse Ordnung reinbringt bei der Anzahl der Datasets. Und der Dienst oder das Service, das eben dafür sorgt, dass man überhaupt die Daten aktualisieren kann, ist eben das Data Gateway. Und das ist ganz interessant, da gibt es zwei Modi, den Organizational Mode und Personal Mode. Normalerweise nimmt man den Personal Mode, das ist ein User, kann zur Data Source sich connecten, für sich selbst macht man das. Ja. Da kann man auch das Gateway an lokal, softwareseitig am lokalen Computer installieren, da muss dann allerdings immer eingeschaltet sein, dass man aktualisieren kann. Oder man macht es natürlich im Zusammenspiel mit der IT. Und dieses On-Premise-Gateway wird dann also eingerichtet. Es wird normalerweise, wie gesagt, normalerweise bei den Admin in der Organisation eingerichtet. Wenn das eingerichtet ist, dann kann man ja zum Beispiel, wie wir schon gehört haben, die automatischen Aktualisierungen konfigurieren. Und das ist ganz interessant, ganz kurz, wenn man also, wenn das eingerichtet ist und das Ganze dann, wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Netz, eine SQL-Datenbank hat, die irgendwo liegt, der Excel-File, was im Netzwerk liegt, das ist also On-Premise, nicht in der Cloud, man braucht die aktuellen Daten, dann fungiert das Gateway als Brücke zwischen eben den, zwischen der Cloud, dem Power BI Web Service und der On-Premise Data Source. Ja. Und das ist ganz interessant, dass er dann, da gibt es einen Cloud-Service, ja, einen Gateway-Cloud-Service, der schickt dann eine Query und dann die Credentials verschlüsselt für diese Data Source, für diese Datenquelle On-Premise. Das wird dann analysiert und an den sogenannten Azure Service Bus weitergeleitet. Der wiederum schickt das Ganze dann optimiert natürlich dann zum On-Premise Data Gateway. Und dieses On-Premise Data Gateway, was dann eingerichtet wird, das entschlüsselt die Credentials, verbindet sich zur Datenquelle eben mit diesen Credentials, muss man alles konfigurieren, wie gesagt, zu Beginn, sendet diese Abfrage zur Datenquelle, Aktualisierung und die Resultate der Datenquelle werden dann zurückgeschickt über den Gateway Cloud Service zurück zum Cloud Service zu Power BI. Ja. Und das kann man jetzt verwenden, da kann man nämlich das Data Gateway für verschiedene Cloud Services nutzen. Nicht nur für Power BI, sondern auch für Power Apps, Power Automate, Azure Logic Apps und Azure Analysis Services. Also das ist mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Natürlich wird da immer wieder am Anfang Probleme geben, das Ganze zu konfigurieren, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Proxy-Settings zum Beispiel oder die Communication-Settings, aber das macht normalerweise eben die IT, wenn man dazu Fragen hat, dann einfach bitte in die Kommentare kurz anmerken, dann kann man das Ganze noch ein bisschen vertiefen. So, und als letztes Thema in dieser Folge, ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, was ich einen meiner der lässigsten Themen finde, Power BI Desktop, die Sicherheit oder Power BI Desktop und Client, RLS, Role-Level Security. Damit kann man in einer Kombination aus dem Desktop-Client und dem Web-Service verschiedene sogenannte Rollen erstellen mit DAX-Measures, um eben je nach User verschiedene gefilterte Subsets der Daten zur Verfügung zu stellen. Ein Beispiel wäre, dass man zum Beispiel hier einen Bericht hat, man erstellt den Bericht, ein Power BI wird angepasst, es wird im Datenmodell modelliert, Beziehungen passen. Zum Beispiel Verkäufe von Produkten von verschiedenen Abteilungen, klassisch. Das heißt, man hat mal hier eine klassische 1-zu-N-Verbindung zwischen der Verkaufstabelle und dem Mitarbeiter-Table, Employee-ID und der Produkttabelle, zum Beispiel Product-ID, die über 1-zu-N jeweils in die Verkaufstabelle reinfließt. Klassisches Datenmodell. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, hier eine Sicherheit reinzubringen mit dieser RLS Role-Level Security. Entweder eine statische Methode, die meistens verwendet wird oder häufiger, sagen wir so, oder eine dynamische Methode, auch sehr interessant. Beide verwenden DAX, um das Ganze zu implementieren. So, fangen wir an mit der statischen Methode. Wie funktioniert das Ganze? Man startet also mit dem Report, man erstellt den, die Visuals sind am Bildschirm, auf den Seiten, der Report ist da, funktioniert alles. Der zweite Punkt ist, dass man im Power BI Desktop Client die RLS-Rollen erstellt, indem man DAX verwendet. Kann man in verschiedener Weise machen, sollte man gerade am Anfang eher nach dem Motto Keep it simple. Dann werden diese Rollen im Power BI Desktop noch getestet. Dann wird das Ganze zum Power BI Service einfach hochgeladen, gepublished. Im Power BI Web Service, und zwar nur dort, werden dann die Members zu den diversen Rollen, die Mitglieder hinzugefügt. Dann kann es getestet werden und da funktioniert das Ganze. Das heißt, wenn man jetzt hier den ganzen Report erstellt hat, dann geht man in der Modellierungskarte auf Rollen verwalten und erstellt statisch einmal eine Rolle. Man kann sich das so vorstellen, RLS verwendet DAX, um zu kontrollieren, wer kann welche Daten sehen. Ja? Es ist wie wenn man einen eigenen obergelagerten Filter drüber legt über den Bericht, unabhängig davon, welche klassischen Filter, Slicer und Aktionen im Bericht verwendet werden, der Filter greift immer ganz oben. Ja. Wir könnten also jetzt zum Beispiel verschiedene Abteilungen haben, für jede Abteilung eine Rolle erstellen mit einer Text-Expression. Zum Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, Department ist gleich Vertrieb. Wenn es zum Beispiel in einem Dimension-Table, in einem Lookup-Table eine Abteilung gibt, ja, Department ist gleich Vertrieb, ja, Abteilung ist gleich Vertrieb, dann wird einfach hier eine Rolle erstellt, great. Man geht in den Table rein und rechts hat man dann die Expression ganz simpel, Abteilung ist gleich Vertrieb. Normalerweise wird RLS auch besser funktionieren, wenn man es mit Star-Schema quasi verwendet, also klassische 1-zu-1-Verbindungen mit dem Fact-Table als Primärschlüsselhalter. Klassisch. Ja, und vergesst nicht, jedes Mal, wenn der Textfilter, der hat wirklich Vorrang vor den normalen Filtern und Slicern, die man verwendet. Ja. Dann kann man das Ganze noch testen. Man geht also View as Roles, also in der Modellierungskarte, und sieht dann wirklich im Desktop-Client, wie das Ganze ausschaut. Es wird dann wirklich gefiltert auf die Abteilung Vertrieb. Man sieht eben nur die Daten von der Abteilung, von keiner anderen Abteilung, eben nur für die Leute, die dafür eben das Ganze so sehen sollen. Dann wird das Ganze ganz normal gepublished auf einem Webservice und dann am Webservice geht man ins Dataset im Arbeitsbereich, wo das hochgeladen wurde, und geht auf die, auf die drei Punkte für Ellipsis und wählt Security aus. Und dort werden dann quasi die Members über die E-Mail-Adressen zugewiesen. Ja? Also du kannst jetzt einzelne E-Mail-Adressen nehmen, du kannst ganze Gruppen nehmen. Wenn jemand, der dann auf den Bericht zugreift, nicht in einer dieser Rollen als Member zugewiesen ist, wenn es mehrere Rollen gibt, dann kann er ganz normal klassisch darauf zugreifen. Ich ergänze noch zu sagen, wenn einer in mehreren Rollen definiert, was normal nicht machen sollte, dann ist es additiv. Ja? Dann kann er von beiden Rollen. Aber normal ist es ein Mitarbeiter in einer Rolle drinnen. Ja. Dann kann man das Ganze auch im Power BI Web Service testen oder beim Desktop-Client, und wenn sich der User dann der mit der E-Mail-Adresse anmeldet im Webservice, dann greift genau diese Rolle mit genau diesen Filtereinstellungen über DAX auf den User und kann nur den Teil des Berichts eben sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Abteilungen hätten, müsste man also für jede Abteilung ein eigenes DAX Mesh erstellen im Power BI Desktop-Client. Vertrieb, für IT, Marketing. Es gibt noch eine zweite Methode. Müsst ihr euch nämlich vorstellen, wenn es dann eine neue Kategorie gibt, müssen wir eine neue Kategorie anlegen natürlich. Es gibt noch eine zweite Methode im RLS, die dynamische Methode. Das heißt, da wird die E-Mail-Adresse des jeweiligen Users genommen und man muss nicht jedes Mal das über die Abteilung lösen zum Beispiel. Und das läuft auch ganz gleich ab im Desktop-Client. Man erstellt einen DAX-Ausdruck. Nur sagt man dann eben, E-Mail-Address ist gleich, und dann nimmt man eben die DAX-Funktion User-Principal-Name, Klammer auf, Klammer zu. Und das wiederum heißt, es ist dann quasi so eine Variable, ja, die über die E-Mail-Adresse geht, und wenn dann das so eingestellt ist und derjenige sich dann am Webservice mit der E-Mail-Adresse anmeldet, ja, dann greift es eben diese Rolle, die man da macht, eben über die E-Mail-Adresse. Ja. Und ja, das macht schon durchaus Sinn, dass man das dann quasi so löst. Aber normalerweise wird man am Anfang, er wird nur eben seine Sales sehen. Ja? Er wird nur auf seine bezogenen Daten sehen, ja, weil es über die E-Mail-Adresse läuft, über seinen Account. Ja? Wenn man jetzt natürlich jetzt das Ganze ein bisschen angehen möchte, würde man mit der Startmethode starten und dann später mal vielleicht mal die dynamische Methode auch probieren. Okay Leute, das war jetzt ein erweiterter Überblick über weitere Möglichkeiten, die man im Power BI hat, um eben die ganzen Berichte zu optimieren. Wir haben einiges gehört, angefangen mit einem Überblick über die paginierten Berichte, dann die Möglichkeiten, Advanced Analytics einzurichten, statistisch, Analyze Feature, mit Visuals, mit Custom Visuals, Grouping, Binding, Clustering, so verschiedene Techniken. Dann haben wir uns auch noch die Workspaces angesehen, also Workspaces eben, dass es eigene Workspaces gibt und die App-Workspaces, wo man dann quasi Berechtigungen macht und dann an der App auch das quasi meistens im Read-Only-Modus zur Verfügung stellt. Haben uns dann auch noch mit weiteren Sachen beschäftigt, wie die Lifecycle-Strategy und ja, Protection der Data. Dann haben wir uns noch die Datasets angeguckt, die Datasets eben, da kann man eben arbeiten, um die Datasets noch zu optimieren, am Webservice zu managen. Wir haben auch Parameter gesehen, wie What If zum Beispiel, dann die Aktualisierungsmöglichkeiten. und am Ende die Role-Level-Security, um eben sicherheitsbasierte Rollen zu erstellen im Desktop-Client, die man dann am Webservice dann mit Members auffüllen kann und anwenden kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, zu welchem Thema auch immer, bitte schreibt mir unten in die Kommentare rein, wenn ihr dazu noch weitere Infos benötigt, eben entweder als Podcast oder dann eventuell auch als Video auf der Tutorial Academy. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß bei euren Power BI-Berichten und ich höre euch im nächsten Podcast wieder. Ciao, ciao, take care.